Liebe Freunde draußen an den Geräten, heute werden wir uns deutlich länger als eine Viertelstunde mit Nier beschäftigen, konkret mit dem HD-Remake des Rollenspiels namens Nier Replikant Version 1.22474487139 und so weiter und so fort. Das ist die Quadratwurzel von 1,5 übrigens, André.
Das ist hochfaszinierend. Da hat auch bestimmt jemand bei der Vergabe des Titels so richtig den Schalk im Nacken gehabt und hat sich gedacht so, haha, kennt ihr das mit diesen komplizierten Versionsnummern, die manchmal unten im Hauptmenü auftauchen? Schön wäre es, wenn sie es jetzt jedes Mal, wenn sie es patchen, wenn sie diese Versionsnummer hochzählen würden.
Nee, ich denke eher, es ist so eine Art, es ist ja nicht ganz Nier 1, sondern es ist schon ein bisschen mehr gemacht. Das ist ja, hat ja zum Beispiel ein neues Ende, wo auch durchaus noch ein bisschen Gameplay dran ist. Es ist ein bisschen general überholt vom Gameplay. Man könnte es ja als Nier 1,5 bezeichnen. Ja, sowas wird ja auch gern gemacht. Aber 1,5 ist vielleicht ein bisschen viel. Da hat sich der Yoko Taro, dieser Schlingel, gedacht, der Designer, dann nehmen wir einfach die Wurzel davon. Ist ja auch ungefähr 1,
das ist wie die nackte Kanone 33 ein Drittel.
So, genau. Genauso. Also, ich bin zum Spiel gekommen, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich hatte die Zeit, nicht wirklich die größte Neugier, aber es gab gerade nichts weiter zu tun und ich habe ordentlich reingespielt und bin ganz hin und her gerissen mit meinen Emotionen und Gefühlen und Spieleindrücken. Und ich will vorab schon warnen, die Fans dieser Spielereihe, auch der Drakengard-Reihe und dann von Nier Automata, die die Lore dieser Reihe aufgesogen haben und verinnerlicht und diesen Game-Designer Yoko Taro so sehr feiern, für die ist dieser Podcast wahrscheinlich nicht so cool, weil ich an einigen Stellen einfach nicht so tief drinstecke, weil ich diese tiefe Liebe und Begeisterung vielleicht hier und da auch nicht ganz so teile und in diesem Podcast auch nicht bis ins Detail dieses Spiel sezieren werde, sondern eher so meine Spieleindrücke mitteile und meine Gedanken, weil das ist ein äußerst faszinierendes Spiel. Am Anfang, muss ich sagen, habe ich es aus tiefstem Herzen gehasst. Das war schön.
Dann gehen wir doch mal chronologisch vor. Ja? Gehen wir mal deine geistige Spielspaßkurve durch, Sebastian. Warum hast du es denn gehasst? Und war das so von der ersten Sekunde an? Gab es ein Intro, das irgendwie viel zu lang, viel zu schwülzig, viel zu nichtssagend war? Und du hast sofort gedacht,
beim Intro musste ich schmunzeln, das hat mir zwar wenig gesagt, das passieren in einer apokalyptischen Zukunftswelt, 2057 glaube ich, seltsame Dinge mit einem sprechenden Buch, mit einem hustenden Mädchen und einem Helden, der dann irgendwelche Monster abschnetzelt als Tutorial. Da musste ich aber schmunzeln, dass man am Ende dieses Tutorials also von Level 1 auf Level 30 hochlevelt. Das fand ich irgendwie auch nett, innerhalb von einer Viertelstunde, weil das so ein bisschen subversiv war, so ein bisschen anders als von anderen Rollenspielen gewohnt. Dann macht das Spiel aber einen Zeitsprung von weit über 1000 Jahren und beginnt dann in so einer mittelalterlichen Welt mit einem ganz neuen Charakter, dem darf ich einen Namen geben, ich habe ihn Sebbe genannt, und dann gibt's am Anfang echt sehr wenig Spannendes zu tun. Es gibt ein paar Charaktere, die der Hauptstorytreiber ist. Ich bin ein junger Mann, der ist frisch in diesem Dorf angekommen. Da gibt's die Bücherei, das ist so der Punkt, wo ich meine Quests abhole, ein paar Häuser, wo es auch Nebenquests zu tun gibt, und meine kranke Schwester Jona, die ist an einer Krankheit erkrankt, die irgendwie ihr seltsame Schriftzeichen am Arm entlang wandern lässt. Sie hustet ganz bitterlich und das ist eine unheilbare Krankheit und meine Motivation am Anfang ist es, ihr zu helfen. Und dann gibt's viele Stunden lang eher monotone Fleißarbeiten, langweilige Nebenquests und die Story kommt einfach nicht in die Pötte und ich kam aus dem Stirnrunzeln nicht raus. Und es war auch ungefähr der Punkt, an dem ich damals dieses Spiel erlebt habe, als mein damaliger Kollege in der Play 3, Christian Schönlein, unser Japan-Rollenspiel-Checker damals, ganz begeistert allen von Nier, wie hieß das damals? Nier Gestalt, glaube ich, hieß die Version bei uns, bitte?
Hieß es nicht einfach nur Nier?
Ich glaube, bei uns nur Nier, in Japan Nier Gestalt, weil in Japan kamen ja zwei Versionen raus. Einmal für die PlayStation 3 mit einem jungen Hauptcharakter, den wir jetzt auch haben, und einmal für die Xbox 360 eine Version mit einem älteren Charakter. Der war dann der Vater von Jona und hatte dieselbe Motivation. Und diese Version mit dem alten Hauptcharakter, die wurde dann auch als einzige Version in die westliche Welt rübergebracht, also auch in die USA und auch in Europa. Das ist total wirr.
Hatte das künstlerische Gründe oder dachte man, die Marktforschung sagt, das sollte lieber älter sein?
Das war eine Marktforschungsgeschichte, weil der Hauptdarsteller ist schon wirklich, der sieht aus wie so ein Babyface. Also wie so ein Bübchen.
Begrüße das. Ich als Zielgruppe sage, jawohl. Lassen Sie Ihre Charaktere älter aussehen, danke.
Ich erinnere mich auch an Interviews zu, ganz am Rande hat es nichts mit dem Spiel zu tun, zu Ghost of Tsushima, wo ein japanischer Spieldesigner, der Leiter der Yakuza-Reihe, gemeint hat, super mutig von denen, dass sie so einen alten Hauptcharakter hatten bei Ghost of Tsushima. Würde bei mir niemals durchgehen, wenn ich ein Spiel designen würde mit so einem hässlichen alten Hauptcharakter. Nee, der muss jung und schön sein.
Aber der war nicht alt.
Ja, eben, habe ich mir auch gedacht, so ein normaler mittelalter Mann. Herrlich. Aber was nicht wie ein Teenager aussieht, fliegt in Japan nicht.
Da geht's ab 16 und auch bergab.
Ja, ja. Ach Gott. Naja, und dann ist das ein Action-Rollenspiel mit relativ klassischer Struktur. Es erinnert irgendwie ein bisschen an Zelda, so in der Art und Weise, dass es immer wieder verschiedene Regionen gibt, wo man ein bisschen Freiraum hat, so mal hier nach dahin zu gehen, Items zu finden, Gegner zu verkloppen und dann irgendwo seine Quest zu erledigen. Es versucht auch, und das habe ich jetzt bloß nachgelesen, weil ich Automata nicht gespielt habe, das Gameplay von Automata ein bisschen zu reproduzieren. Also ein sehr schnelles, direktes Action-Kampfsystem.
Ich habe noch mal kurz eine Frage zu der Story, weil ich hatte vorher mal bei Wikipedia in den Plot reingelesen. Und auf Wikipedia so steht eigentlich, das geht los mit diesem Prolog, da ist die kranke Schwester, Tochter. Und dann springt das Spiel 1300 irgendwas Jahre in die Zukunft.
Mit einer kranken Schwester, Tochter.
Und dann heißt es, ja, aber die Krankheit ist tödlich und du musst irgendwie Heilmittel suchen oder so. Und ich denke mir so, ihr seid schon 1000 Jahre alt geworden, wie tödlich kann es sein?
Sind nicht dieselben Personen.
Okay. But how? Aber es heißt, Jonas Illnes ist immer noch.
Ja, wie die Sau. Das ganze Spiel ist durchsetzt von Twists und Turns und nicht wirklich Cliffhangern, sondern immer wieder gibt's eine neue Ebene. Du kennst es ja gerade in japanischen Fiktionen, hat gern jeder Charakter noch eine zweite Identität, ein Geheimnis, das er mit sich rumträgt, ein anderes Gesicht, ist in diesem Spiel sowas von der Fall. Alles hat noch irgendwie eine weitere Ebene, nichts ist so, wie es am Anfang scheint und deswegen muss ich rückblickend sagen, ist auch dieser unglaublich zähe Anfang, es dauert ungefähr 6 bis 8 Stunden, bis im Spiel mal so richtig was losgeht, bis es mal so richtig, ja, um die Wurst geht und man auch irgendwie involviert und investiert ist. Das ist ziemlich lang für einen Anfang, aber rückblickend betrachtet wird da ganz schön viel Foreshadowing betrieben, werden hier und da ein paar kleine Hinweise angefüttert, worum es da eigentlich geht. Das ist ganz interessant. Aber das
ist so ein Mandara-Ding.
Das entschuldigt die Langeweile nicht.
So was kennst du die berühmte Jugendserie Mandara mit Elche und dem Dämon in dieser, wie heißt die Hafenstadt?
Nee. Ostkind. Erst 92 hatte ich Westfernsehen.
Ja, aber das holt man ja nach, oder? Holt man sich doch wohl hoffentlich die DVD-Box nicht. Ich dachte, das wäre irgendwie Teil deiner Eingliederung gewesen.
DVD. Wir hatten einen 6-Kopf-VHS.
Ja, VHS gab es bestimmt auch. Auf jeden Fall, das geht dann auch. Und das macht dann auch einen Zeitsprung in die Gegenwart. Und dann gibt es aber irgendwie, glaube ich, auch nochmal eine neue Elche. Die
heißt. Zyklisch ist nicht das richtige Wort dafür, was da passiert.
Ich finde es trotzdem bestürzend, dass man dir so einen deutschen Personalausweis ausgestellt hat. Das geht eigentlich nicht.
Schön.
Tim Thaler am Ende auch nicht gesehen.
Ja. Nur, nee.
Da dreht sich der Horst Frank im Grabe um, wenn er das hört.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Zurück zu Nier.
Zurück zu Nier. Ja, also Nier kommt dann ganz langsam in die Gänge. Wir erledigen so Nebenquests für die Dorfbewohner, wo ich am Anfang dachte, okay, probierst du die mal aus. Wie sind denn die so? Da gibt's ein Hühnerei zu finden. Da gibt's einen verlorenen Hund. Da gibt's einen Jungen, der weggelaufen ist. Der hat einen seltsamen Hut auf und solche Sachen. Die sind ganz nett geschrieben, aber die sind spielerisch nicht so super interessant.
Klingt nach Fetch Quest 1000, wo du da abgestiegen bist.
So ein bisschen. Also es ist auch mal 10 Stück hier Schaffleisch, was man doch gleich nebenan holt. Das ist alles nicht schwierig. Das ganze Spiel erschien mir eigentlich recht einfach auf normal. Also es hat mich nicht vor eine große Herausforderung gestellt. Und manchmal musste ich halt irgendwie kurz überlegen, hä, was will das jetzt gerade von mir? Warum bin ich in diesem Bosskampf gestorben? Okay, das ist die richtige Taktik. Aber schwer war es nicht. Und deswegen empfand ich das echt als ein bisschen mühsam. Gepaart damit, dass man dem Spiel halt trotz HD-Remake ansieht und anfühlt, dass es seine 11 Jahre auf dem Buckel hat. Das ist alles nicht mehr so ganz zeitgemäß, dass Inventar und das Management deiner Items und deiner Zaubersprüche und deiner Waffen und samt Upgrades ist ganz schön verschachtelt. Da muss man viel rumdrücken. Da gibt's immer wieder den Fall, dass du ein Item findest, sogenannte Worte in dem Spiel werden benutzt, um deine Waffen und Zaubersprüche zu verbessern. Du findest ständig neue Worte, mitten im Kampf. Sammelst du irgendwie grüne Bobbel auf und dann friert alles ein und du musst mit X bestätigen, dass du dieses Wort gefunden hast und willst du es ausrüsten, gehst du in dein Menü, gehst dann auf das Grimoire, weiß, was ich noch erkläre, suchst dann da den Reiter, Worte aus, scrollst dann zu dem Zauberspruch oder zu der Waffe, wo du das Wort ändern willst, und gehst dann nochmal in mehrere Unterfunktionen rein und suchst dir aus, wie du dieses Item modifizierst. Das ist aus heutiger Sicht furchtbar, unübersichtlich, lahm, einfach altbacken. Und dazu Ladepausen, Ladepausen, Ladepausen. Nach vielen kleinen Bereichen gibt's eine Ladepause, die ist zwar kurz, ich habe es auf einer SATA SSD am PC installiert, aber die nervt. Das erwarte ich nicht mehr. Also es ist einfach, moderne Spiele würden nach so kleinen Bereichen niemals eine Ladepause machen, aber klar, bei 512 Megabyte Arbeitsspeicher, den die alten Konsolen der siebten Generation hatten, glaube ich, ne, Xbox 360 und PS3, da ist das verständlich. Da mussten lauter Ladepausen rein und die waren damals wahrscheinlich noch üblicher und ich hätte mich nicht so aufgeregt, aber aus heutiger Sicht haben mich die enorm genervt. Und da läufst du halt sehr viel durch die Gegend, ohne dass viel passiert. Und erträgst Ladepausen und führst Dialoge durch zu Charakteren, die am Anfang echt ein bisschen scheißegal sind. Gerade dein Hauptcharakter, den gibst du selbst einen Namen. Ich habe ihn Sebbe genannt. Er wird in der offiziellen Lektüre immer nur Nier genannt. Hätte ich auch machen können. Dann weiß ich lange nicht, was motiviert denn eigentlich? Was hat denn der überhaupt für einen Charakter, außer zu allem Ja zu sagen?
Es sind ja auch 11 Jahre in Double-A-Jahren nochmal zusätzlich. Also Jochen und ich haben ja bei Mass Effect nochmal die Nase reingesteckt jetzt und selbst dem merkt man schon sehr deutlich an, dass die Zeit nicht stehen geblieben ist.
Ja.
Da wundert's nicht, dass das bei Nier noch vielleicht sogar ein bisschen mehr durchschlägt.
Ja. Und relativ schnell im Spiel dann versucht man irgendwie seine Schwester zu finden, weil sie ausgebüxt ist und findet sie in einem alten Schrein und da, um sie zu retten, wie das halt so ist, erweckt man eine alte Macht, und zwar Grimoire Weiß, ein magisches Buch. Es spricht, es ist schwebt dann um uns herum, um unsere Spielfigur, und hält sich selbst für den Allergrößten und hilft uns auf unserer Quest, die Schwester zu retten. Was total merkwürdig ist. Ein paar Leute sprechen dieses schwebende Buch an, aber ansonsten hinterfragt niemand, was da los ist, wieso das Buch sprechen kann. Es sagt einfach, I'm a magical tome of impeccable power. Would you not talk to me like this? Please speak my name completely. Und solche Sachen. Und niemand... Und das ist halt so japanisches Storytelling. Niemand denkt sich, what the fuck, wieso schwebt das Buch und redet mit uns? Halt, 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 Moment, bevor wir hier gemeinsam auf Quests geben. Ich möchte Grundsätzliches besprechen. Alle schlucken das, ja. Und es geht einfach weiter. Und
ist das halt so. Am Anfang
echt irritiert. Ja, ist halt so.
Bei Evil Dead hat auch keiner gefragt, warum das Buch Zähne hat und ihm ins Gesicht beißt.
Also ich habe mich da am Anfang echt schwer getan. Ich habe öfters mal mit dem Spiel so rumdiskutiert. Was soll das denn, ja? Der lernt sich Figuren kennen in einer Mission und bereits in der nächsten Mission werden unter Tränen Treueschwüre gegeneinander ausgespielt nach dem Motto, du hast mir doch gesagt, dass du mir vertraust und ich werde mich jetzt für dich opfern, und nur solche Geschichten. Oh mein Gott, das funktioniert für mich nicht. Das ist dieses klassische Anime-Storytelling, wo eigentlich kein Platz für Kleinigkeiten ist, kein Platz für Mini-Charakterentwicklung oder ein bisschen genauere Charakterzeichnung. Alles geht immer so zack, 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 abgefahren.
Ja, ist halt alles etwas eher theatralischer.
Ist super theatralisch. Und also normal oder leise gibt's bei dem Spiel dann nicht. Ich meine, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen zu negativ. Den Rückblicken betrachtet, muss ich sagen, hat's mich dann langsam auch für sich gewonnen. Aber die Gründe dazu, zu denen, ja, komme ich dann schon.
Genau, reden wir noch mal ganz kurz drüber, dass man sich vielleicht ein bisschen vorstellen kann, ist das, was ist denn das? Also bei Nier Automata, das ist auch schon eine Weile her, aber meine Haupterinnerung ist halt, okay, es hatte sein Nahkampfsystem und dann machst du halt Lock-on auf den Gegner, schlägst auf den ein und es gab so eine Art Seitwärtssalto, der extrem effektiv war, wo du halt eigentlich im Grunde genommen bist halt in so einen endlosen Ausweichschritt sozusagen verfallen, bis der Gegner mit seinem Angriff daneben geschlagen hat und dann hast du da drauf geprügelt. Wie ist das bei dem Original?
Das Original haben sie im Kampfsystem schon grundlegend umgebaut. Da habe ich mir die Liste der Änderungen durchgeschaut und das ist schon, da haben sie offensichtlich versucht, eben Automata nachzuahmen. Das alte Spiel war viel statischer, viel behäbiger, wie ich mir das durchgelesen habe. Da konnte man zum Beispiel keine Zaubersprüche aufladen, während man irgendwie gekämpft hat oder sich bewegt hat. Man musste stehen bleiben dafür. Das ist jetzt alles flüssiger und dynamischer. Und auch da ist es so, es gibt Gegner, die heißen Shades. Das sind so komische Schattenwesen. Die sind nicht gut. Ich mag Gegnertypen nicht, die aus Schatten bestehen. Die sind bloß so eine Silhouette, kleine Viecher mit Klauen, große Viecher mit Schilden und Schwertern, riesengroße Viecher mit Doppelschwertern und vielleicht noch irgendwelchen AOE-Attacken oder auch kleine Viecher, die Kugeln schießen. Ähnlich wie bei Nier Automata geht's teilweise auch in Richtung Bullet Hell. Aber das Gegnerdesign mag ich nicht. Genauso wie bei diesem Prey Remake, ich glaube von 2018.
Ich glaube 17.
Wenn Wesen,
Ich sage 17.
17, ne? Ich weiß ich jetzt auch gerade nicht. Also ich mag Gegner nicht, die aus nichts bestehen oder nur aus Schatten. Das ist für den Designer sicherlich cool und das sieht im Konzept-Artwork und auch im 3D-Modellprogramm sicher alles sehr geil aus, aber das verliert komplett auf dem Bildschirm irgendwas Interessantes. Das Auge hat nichts, woran es sich wirklich festhalten kann. Die haben kein Gesicht, die bestehen eben bloß aus Schemen und es gibt viel zu wenig Gegnertypen und sie kehren ständig wieder und die machst du halt im gerüttelten Dutzend gleichzeitig platt und das geht mit diesen klassischen zwei Tasten-Kombos, mit zwei Magie-Zaubersprüchen, die man sich ausrüsten kann aus einer großen Liste irgendwann, die man dann eben auch noch mitten im Kampf benutzen kann. Da gibt's auch Lock-on-Fernangriffe, aber auch Nahkampfangriffe oder vielleicht Verteidigungszauber. Und das geht schon ganz okay von der Hand. Größtes Problem ist die Kamera.
Okay, aber in Nier Automata, da gab's so coole Wechsel im Gameplay. Das startete, glaube ich, sogar direkt eigentlich mit einer Sequenz, die ein klassischer Arcade-Shooter war. So, top-down und bist rumgeflogen, Projektilen ausgewichen, Gegner abschießen, wechselt die Kameraperspektive, du landest, dann kämpfst du auf einmal, gibt's gleich einen Bossfight. Ich glaube, das war auch noch so, dass man den Bossfight sowieso verlieren musste oder musst es normal machen oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, das hatte teilweise so coole Ideen, wo es ganz originell mit so der Erwartungshaltung an so einen Gameplay-Konstrukt, das einfach durchgezogen wird, gebrochen hat. Gibt's das im ersten auch?
Ja. Das ist der Punkt, wo ich langsam wieder, weil das Kampfsystem generell ist eher so lala. Das ist zweckmäßig, es ist zu schnell, zu ungenau für meinen Geschmack. Es hat viel zu viel Gegner, als dass das Lock-on-System oft Sinn ergibt. Es ist altbacken, halbherzig modernisiert, nichts Halbes und nichts Ganzes, sitzt irgendwie zwischen den Stühlen. Es ist aber ausreichend. Hat leider nicht wirklich gereicht, um mich da wirklich am Spiel dran zu halten. Die Tatsache, dass der Spieldesigner offensichtlich irgendwann anfängt, am Anfang lässt er sich da ein bisschen zurück, aber nach einigen Stunden wird er experimentierfreudiger und experimentierfreudiger. Und dann hast du zum Beispiel relativ früh im Spiel mal eine Szene, wo Häuser oder so generell im Spiel sehr oft oder auch Dialoge werden in der Seitenansicht gezeigt, auch in dem Haus, wo deine Schwester Jona lebt. Du mit deiner Schwester, da gehst du in das Haus rein, alles 3D, aber in dem Haus ist das Haus an der Seitenansicht gezeigt. Du gehst nur von links nach rechts und du hast doch andere Räume, die du betrittst und dann wird das praktisch wie so ein Point-and-Click-Adventure einfach von der Seite gezeigt und das beginnt dann ins Spiel rein zu bluten. Manchmal gehst du in Räume rein und die Kamera wechselt in eine Top-Down-Ansicht, also in die krasse Vogelperspektive und du kämpfst dann sozusagen von oben nach draufblicken. So, sieht dann so ein bisschen aus wie ein Twin-Stick-Shooter. Und dann denkt sich der Spieldesigner noch viel mehr aus. Dann schiebst du mal Kisten durch die Gegend, wie bei Sokoban. Dann gibt's mal eine Art Tempel, der stellt dir kleine Herausforderungen. Dann darfst du zum Beispiel nicht mehr springen oder nicht mehr ausweichen und musst trotzdem das Ende des Raums erreichen und alle Fallen überstehen und dann zack, guck mal, jetzt ist plötzlich alles in der Seitenansicht und was machen wir? Wir machen Jump'n'Run. Und ich habe mir aufgeschrieben, hier auf dem Zettel, der Game Designer hat sich definitiv die Frage gestellt, welches Gameplay ist mit unseren Mitteln möglich, anstatt die Frage, welches macht Spaß?
Das erinnert mich an Zelda 2. Das ja berühmterweise auch immer gerne dann auf einmal in diese Seitenansicht gewechselt hat für seine Action-Passagen und dann, oh, das Jump'n'Run-Gameplay damals. Aber es klingt so, weil in Nier Automata war das schon gelungen. Also das war jetzt nicht so, dass man dachte so, wow, diese Arcade-Shooter-Passage ist vergleichbar mit einem guten Arcade-Shooter. Aber es war halt so zwischendrin immer mal aufgebrochen durch unterhaltsame, kurze Wechsel in dem Gameplay, das angeboten wird.
Das ist definitiv. Wenn das dann noch einmal in Fahrt kommt, ist das Spiel unglaublich abwechslungsreich. Es hat immer wieder neue Ideen. Die sind manchmal halt nur nett. Es gibt zum Beispiel ein, sagen wir mal so viel, ein gruseliges Haus. Da ist alles schwarz-weiß. und die Kamera denkt sich, okay, ich bin Resident Evil. Und das Sprinten verbieten wir dir auch. Und das ist alles. Der Rest des Spiels ist wie immer, aber es macht jetzt einen auf Resident Evil. Später zitiert's mal kurz Zelda und so weiter und so fort. Das wirkt manchmal einfach so ein bisschen so wie eine Fingerübung. Ja, da steht da wieder hinter dir, der Spieldesigner packt dir auf die Schultern und sagt dir, siehste, merkste, kriegst du die alle Spielung mit? Und ich denke mir, oh mein Gott, ich hätte mir, wenn es doch alles ein bisschen spannender und ein bisschen griffiger wäre, das wäre mir lieb.
Wird denn da aber geschossen dann auch, oder?
Geschossen wird seltener. Du hast mit diesem Buch, das um dich herum schwebt, auch eine Art Fernkampfwaffe, eine magische. Und wenn du eben Fernkampfmagie auslöst, da gibt's auch eine Art Dauerfeuer, kannst du auch ballern. Das ist sogar hier und da bei einigen Bosskämpfen oder Gegnertypen echt hilfreich. Aber vor allen Dingen gibt es Nahkampfwaffen, Schwerter, später dann auch Doppelhänder und Speere.
Okay, nur dass nicht bei den ganzen Vergleichen mit Resident Evil und Twin-Stick-Shootern hier so das falsche Bild im Kopf entsteht.
Nee, also man kann es tatsächlich hier und da ein bisschen wie ein Shooter spielen, aber meistens ist es schon eher das Hack-and-Slay-Action-Spiel. Aber eben aus allerlei Perspektiven. Irgendwann gibt's auch Level, die dann plötzlich eine isometrische Perspektive haben und so fort und so weiter und so fort. Und das Spiel hatte mich dann aber, als es ein Level gab, wo man in einen Traum gerät, in einen Todestraum. Merkt man gar nicht, dass man eingeschlafen ist, aber man kann dann mit den anderen Leuten kommunizieren, die da auch drin festgehangen sind und dann dieser Level hat keine Grafik, sondern nur Text und das hat mich so, what the fuck, was ist jetzt los? Wie geil das ist, weil man eben Text, wenn man ihn liest, sich halt vorstellt und das passt perfekt für das Szenario eines Traums. Und das ist, dann hat er mich gehabt, der Yokotaro. Und da verstehe ich auch rückblickend, warum Christian Schönlein begeistert durch die Redaktion gelaufen ist. Niemand hat auf ihn gehört und gesagt hat, wie geil das Spiel ist. Weil immer, als ich damals auch auf das Spiel geschaut habe, sah das grau und öd und bläh aus. Und das tut's auch heute noch. Das HD-Remake ist jetzt nicht das spektakulärste seiner Art, weil das Spiel halt auch ein bisschen grafisch trist ist.
Das heißt also, da hast du ganz Grafikkure, hast du in den Geldbeutel deines potenziellen Freiers geschaut und gesagt, nee, dafür nicht.
Ja, schon. Damals war es halt wirklich ein Double-A-Spiel, wie du gesagt hast, das eher mit Ideenreichtum und mit einer abgefahrenen Konstruktion und einem eigentlich subversiven Design für seine Fans gesorgt hat. Das konnte ich dem Spiel aber nicht ansehen. Und ich habe dem Christian vielleicht auch nicht gut genug zugehört, denn rückblickend betrachtet hätte ich es vielleicht doch lieber damals gespielt, als ich noch eine viel höhere Toleranz hatte, noch nicht so verwöhnt war durch modernes Gameplay und dann hätte mir das vielleicht auch mehr Spaß gemacht. Es sieht halt jetzt auch immer noch relativ trist aus, die Texturen, die Umgebungsdetails, das ist alles nicht so doll, es ist ein relativ farbarmes, relativ entsättigtes Spiel, das ist aber durchaus eine Designentscheidung, die ich dem Designer anerkenne und es hat auch wirklich hier und da echt schöne Umgebungen. Da gibt's wirklich kreativ und hübsch gestaltete Städte. Die Stadt am Meer, Seafront, sieht so angenehm griechisch, aber auch kubistisch aus. Da passiert leider nicht so viel. Und da gibt's auch noch eine Stadt in der Wüste, was auch total geile Ideen sind. In der Stadt, das Volk hat Regeln, sehr feste, klare Regeln und zwar über 150.000, glaube ich, an die sie sich halten, was einfach super interessant ist und mich neugierig macht und das Spiel delivert aber gar nicht so sehr in Sachen Lore und Spieltiefe, sondern es will dann auch relativ schnell durchgespielt werden, denn der große Clou am Spiel ist es, dass es dann gegen Ende auch wirklich alles sehr schnell geht und es passiert sehr viel und das Spiel will dann von dir, dass du es nochmal tust. Und idealerweise nochmal und vielleicht nochmal und nochmal.
Das war bei Automata auch schon so. Mhm. Das war jetzt vielleicht
gewusst.
Der erste Durchgang war gar nicht mal so kurz in meiner Erinnerung. Mhm. Also das waren vielleicht schon so 15 Stunden oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Egal, auf jeden Fall.
Sowas braucht man sicher auch für Nier Replicant 1, 2, 2, 4, 7 und so weiter.
Ja, genau. Und dann hat's halt auch gesagt, so jetzt guck mal, spielst noch mal neu und dann kriegst du mehr mit und dann kannst du auch mal die Rolle wechseln, in der du spielst und siehst es aus einer anderen Perspektive. Mhm. All solche Sachen. Das war damals auch schon, das war interessant. Der zweite Durchlauf, der war dann auch gerafft, da wurden dann einige Sachen ein bisschen abgekürzt, übersprungen und sowas und dann Durchlauf 3, 4 oder sowas, das waren dann teilweise sogar einfach nur ganz neue Abschnitte, da musstest du nicht den gleichen Kram nochmal neu durchlaufen. Also interessante Gedanken. Hatte aber damals auch dann, so weiß ich nicht, nach dem vierten Mal oder so, war das dann auch gut, obwohl das Spiel gesagt hat, ich habe aber noch, keine Ahnung, ich habe noch mehr.
Ja. Ich hab's halt gar nicht so weit geschafft, dass überhaupt noch so viel. Das ist wirklich die super interessanten Geschichten, die habe ich mir dann eben bei Wikipedia angelesen und mir dann eben auch noch bei YouTube angeschaut, was dann eben noch passiert. Und wie dieses Spiel eigentlich konstruiert ist und welche Auflösung die ganzen Geheimnisse im Spiel eigentlich haben. Und dazu können wir vielleicht im Spoilerteil noch kommen, das ist total genial. Aber der Weg dahin, der ist halt mühsam. Wenn das Rollenspiel, das als Basis steht, mir nur so mittelmäßig Spaß macht, wenn ich mich wirklich aufraffen muss, jetzt noch ein Level durchzuspielen, weil mich die Kämpfe einfach nicht so richtig bocken, weil das Pacing des Spiels hier und da einfach ein bisschen zu lahm ist oder einfach ein bisschen zu zweckmäßig, dann, weil es einfach nicht so viel zu tun gibt. Ja, da gibt's leuchtende Kugeln, das sind Items, die man aufnehmen kann und die sammelt man halt ein und dann ansonsten verkloppt man Gegner und zwischendurch redet man mit Questgebern und da gibt's nicht irgendwie groß Möglichkeiten zur Exploration oder irgendwelche Spielelemente, die mich ein bisschen mehr reinziehen, was ja auch ganz okay ist, braucht das Spiel nicht, aber es ist immer noch für meinen Geschmack, für mich, ja, und das ist vielleicht auch einfach nur eine Aussage über mich und vielleicht keine positive, einfach zu viel. zu viel erwartet, um das nochmal durchzuspielen, um dann eben nochmal neue Perspektiven zu bekommen, neue Antworten und anderen Leuten damals wie heute hat es das Herz zerrissen, das mehrmals durchzuspielen und das beneide ich auch ein bisschen,
naja,
aber es hat mich nicht so erreicht.
Das ist halt immer erstmal die Frage, ne? Bist du bereit, dich durch das Gameplay halt durchzuwühlen, wenn dich die Story so mitreißt? Aber die Frage ist ja, gibt's Leute, die sagen, ja, das bestes Gameplay ever, ne? Oder ist es tatsächlich nur diese
Sicher nicht.
Ja, sicher ja, genau. Nicht. Ich hatte auch das Gefühl, ich habe ja vorher mal so Reviews, auch User-Reviews mir angeschaut. Und das wirkt so ein bisschen wie sowas wie Planescape Torment, ne? Auch super Spiel. Ja. Wo aber jetzt auch keiner rumläuft und sagt, also das Gameplay, das war der Grund, warum ich dieses Spiel so genossen habe. Was ist denn so, also um es auf den Punkt zu bringen, wenn ich das richtig verstehe, das Problem ist vor allem wahrscheinlich Monotonie, oder? Zu wenig Varianz in den Gegnertypen, relativ einfach, definitiv. Und dann stehst du halt da und drückst deine Knöpfchen und fragst dich irgendwann, warum.
Ja. Und auch wenn das Spiel viele kreative Ideen hat, was die Kamera angeht, was die Inszenierung angeht, was wirklich auch Storybeats und Plottwists angeht, ist das bisschen formelhaft, was man tut eben, gehe an Ort X, räume Gegner einen Raum nach dem anderen aus Gegnern leer, Tore öffnen sich immer so, dass es einen linearen Weg gibt, es gibt auch einen Abschnitt mit Schlüsselkarten, mit den meisten Schlüsselkarten in der dichtesten, auf dem kürzesten Raum, den ich jemals erlebt habe, es ist so, und dann passiert wieder was und dann gibt's vielleicht einen richtig coolen Bosskampf und das sind dann schon wieder Highlights im Spiel und dann wieder Story, wo ich meine Mühe habe, mit diesen Charakteren mitzuhalten, weil die sind auch so überjapanisch designt. Ja, du hast deine Spielfigur, den Sebbe in meinem Fall, dieses junge Bübchen mit den weißen Haaren. Später passiert auch noch an seinem Aussehen was, das will ich nicht vorwegnehmen. Dann lernst du noch deine Begleiter kennen. Einmal Kane, eine Frau, die von einem Shade befallen ist, also von diesen geisterhaften Gegnern, die hat deswegen einen Arm und ein Bein verbunden und sie hat auch weiße Haare und sie hat Reizwäsche an. Also richtig hart, sexy Reizwäsche.
Weil
sie wird dann auch immer so aus der hinteren Perspektive gezeigt, dass man ihren Arsch gut sieht und ich dachte mir, oh mein Gott. Andererseits, und das ist eben der Punkt, wo ich dann Nier Replicant im Nachhinein und bei der Recherche mehr schätze als beim Gameplay, ist sie intersexuell, was auch immer das heißt, ihre Sexualität ist nicht ganz klar und die Designer im Team, gerade die weiblichen, wollten eine männliche Heldin haben und jetzt verstehe ich auch, warum diese Frau flucht wie ein Droschkenkutscher und ein sehr starres, bockiges Ego hat. Es ist mir aber als Rezipient nicht so ganz klar geworden. Das Spiel ist generell eines, wo man, auch wenn man es vielleicht sogar alle Male durchspielt, gut daran tut, sich nochmal weiterhin zu informieren, weil die Story ist schon relativ komplex oder nicht so ganz leicht zu deuten. Und vor allen Dingen werden da hier Wurzeln geschlagen in Richtung der Drakengard-Reihe. Und auch Automata bezieht sich dann ja wieder auf Dinge, die in Nier passiert sind. Und da kommen ja auch Charaktere vor, die man in diesem Spiel kennenlernt. Das ist alles schon ein Teil eines komplexeren Kanons, der für Insider sicherlich ganz geil ist, aber mich dann auch echt ein bisschen vor den Kopf gestoßen hat. Ich habe also mein silberhaariges Bübchen, die silberhaarige Frau mit dem Mundwerk eines Droschkenkutschers und der Unterwäsche eines Victoria's Secrets Models und einen kleinen Jungen, der eine Augenbinde trägt, weil immer wenn er sie abnimmt und irgendjemand anschaut, wird er zu Stein verwandelt. Tja, das ist sein tragisches Leben. So, das ist alles, das ist für mich ein bisschen too much. Ich weiß nicht, ich mag bei Rollenspielen vielleicht dann doch einfach ein bisschen Stories mit mehr Bodenhaftung, weil ich bei denen vielleicht ein bisschen mehr Empathie oder mich ein bisschen reinversetzen kann, aber das war echt ein bisschen too much.
Okay.
Und das wird nicht besser.
Ja, das klingt wild. Ich habe auch tatsächlich über die Figur gelesen, weil es gab im Vorfeld drüber wieder natürlich Diskussionen, ist das jetzt eine Transfigur oder nicht? Und dann gibt es wohl Begleitmaterialien, die Figur von Kane als Hermaphrodit beschreiben, also mit so beiden Geschlechtsorganen ausgestattet. Und ich weiß aber nicht, wie viel davon dann wirklich im Spiel vorkommt.
Es gibt, ich würde nicht sagen viel, es ist ihr Verhalten, sie ist definitiv als Frau modelliert, meiner Meinung nach. Und auch schon so ein bisschen lüstern, definitiv für die Kamera geführt ist. Und das war auch 2011 oder 2010, als das Spiel rauskam. Wahrscheinlich auch gerade in Japan eher noch Usus als heute in einer Zeit, wo sowas sehr viel kritischer gesehen wird. Aber es gibt eine gute Story-Begründung dafür, dass sie vielleicht auch jetzt nicht unbedingt eine reine Frau ist. Aber das kommen wir schon wieder in den Spoiler-Bereich und den, ja, weiß nicht, ob wir den schon betreten wollen.
da zum Spoilerbereich kommen wir vielleicht noch. Mhm. Genau. Nee, da gab es sogar, es gab auch noch eine Diskussion um irgendein Achievement. Ich glaube, es gab ein Achievement, wenn man versucht, der Figur unter den Rock zu schauen.
Mhm.
Ja,
sowas. Gibt's auch eine lustige kleine Kamerafahrt. In dem neuen Spiel gibt's noch ein extra Kapitel, wo man sie spielt. Und da kann man ja auch die Kamera konkret unter ihren Arsch lenken und dann schlägt sie auf die virtuelle Kamera ein und man bekommt ein Game-Over-Bildschirm.
Aber das ist ja schon wieder clever. Das ist halt so das Ding, ne? Also die Spiele sind manchmal so ein bisschen strange und wo man auch so ein bisschen irritiert wird und umgekehrt, aber sie arbeiten damit auch. Das ist halt immer ganz angenehm, ne? Es ist halt nicht so, dass du das Gefühl hast, so, das ist jetzt einfach nur stumpf gemacht, so nach dem Motto, darauf stehen sie ja, sondern häufig eher auch so ein bisschen um, ja, entweder Anstoß oder Denkanstoß zu erzeugen.
Ja, es ist schon eher so ein What the fuck Moment gewesen mit ihr und auch generell dieses überzeichnete Charakterdesign und auch das ganze Setting und die ganze Story, das ist ja nach dem Prolog, der im Jahr 2057 spielt oder so und dann eben 1412 Jahre später, das ist eine Zukunftsgeschichte. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Horizon Zero Dawn oder so. Postapokalyptisch, postapokalyptisch. Die ganze Rollenspielwelt wirkt dann schon aber so ein bisschen mittelalterlich, ne? Wasserräder und Holzfässer und so mittelalterliche Städte, aber überall auch so ein paar Ruinen der westlichen Welt. Ja, es gibt in einer der Städte einen Strange Item Store, also ein Laden, der verkauft seltsame Dinge, von denen niemand weiß, was sie bedeuten. Und da stehen halt Surfboards rum und Verkehrsschilder hängen da in der Auslage. Das ist super interessant. Und auch die große Story oder was eigentlich in diesem Spiel passiert, ist eigentlich eine Science-Fiction-Geschichte. Auch wenn sie nicht so rüberkommt und auch wenn die ganzen Beteiligten das nicht so wirklich klar ist. Und das ist ein super interessanter Kontrast. Das hat auch durchaus seinen Reiz.
Bei Automata war es ja, also ist es auch von Anfang an klarer erkennbar Science-Fiction-y gewesen. Hat das auch diesen Tim Burton-Look? Es gab in Nier Automata halt so ein paar Gestaltungselemente, wo man halt sofort so ein bisschen an sowas wie hier Nightmare Before Christmas und so denkt.
Ja, es gibt diese eine Figur mit diesem großen lächelnden Mondgesicht,
ja, genau,
die wohl auch in Automata auftritt. Ihre Geburt bekommt man in diesem Spiel mit und das ist auch echt absolut geiles Design, muss ich sagen. Ich verstehe jetzt, warum die Leute diesen komischen Grinsemann cosplayen und verstehe auch, warum Yoko Taro mit diesem komischen Hut manchmal auf eine Bühne tritt oder trat vor Covid. Schon ganz cool. Also das hat auch mit dem Bosskampf zu tun. Die Figurendesigns sind hin und wieder, auch gerade die Gegnerdesigns der Bosskämpfe, sehr spezifisch, echt geil. Aber das normale Fußvolk, was man durch die Gegend kloppen muss, buh, sage ich. Buh, ja. Mhm. Also wenn ich mal hier Diktator der Spielelandschaft wäre, und das ist ein dummes Gedankenspiel, aber ich würde das einfach verbieten. Gegner, die aus Nebel oder aus Schatten bestehen, würden nicht mehr fliegen. Ein oder zwei pro Spiel würde ich erlauben. Aber nee, das ist echt doof.
Sind denn die Bosskämpfe geil? Weil in Nier Automata, also da gab's einen mit einem ich weiß noch, jetzt muss ich, ich glaube, es war ein opernsingender Roboter. Und das war ein Bosskampf, der dann auch zu so einer entsprechenden, so einer Art Synthi-Oper im Rhythmus der Musik ablief. Einer der coolsten Bosskämpfe in den letzten, keine Ahnung wie viele Jahren.
Sie sind cool. Besonders ist eben das Bossgegner-Design gut, weil es erfrischend ist, nachdem man halt so viel Standardgegner wegkloppt und weil es durchaus kreativ ist. Die Fights an sich empfand ich jetzt nicht so als super interessant, dass die sind halt ein bisschen anders, weil sie gehen mehr in Richtung Bullet Hell. Sie haben mal so ein paar verschiedene Schwerpunkte, mal eher Nahkampf, mal eher Fernkampf. Einer ist mir wirklich sehr gut in Erinnerung geblieben gegen so ein komisches Würfelmonster, was aus ganz vielen schwebenden Würfeln besteht, weil dann eben auch die Musik dramatisch anschwillt und man sieht nichts und genau im Crescendo der Musik taucht dann dieser Schwarm Würfel von unten nach oben auf. Wirklich perfekt getimed. Und das hat mir sehr gefallen. Aber da sieht man vielleicht die Ansätze von etwas, was in Nier Automata raffiniert und verbessert wurde. Weil es ist wirklich grandios, dass ich jetzt denke, Mensch, das war das Allerbeste. So gut wahnsinnig. Aber durchaus sind das mit die Highlights des Spiels, weil man dann auch einfach merkt, wie viel Design da reinfließt. Überhaupt angesichts der eher zweckmäßigen Umgebungen und auch relativ detailarmen Umgebungen sind halt Charakterdesigns in dem Spiel halt schon echt fein. Da merkt man, wo die Energie hingeflossen ist. Und das ist auch so ein klassisches Symptom von japanischen Spielen dieser Zeit, der PS3 und 360-Ära. Die hatten offensichtlich keinen Bock, ihre Spiele komplett zu optimieren, dass sie mit den begrenzten Ressourcen dieser Konsolen ein gutes Grafikbild darstellen. So haben sie gedacht, okay, scheiß auf die Umgebung, wir machen geile Charaktere. Fertig. Nächstes Problem.
Einfacher, ne? Das ist ja von der Arbeit überschaubarer.
Ja. Und auch money well spent. Also Figurendesign ist ja auch in japanischen Spielen manchmal auch einfach nur abgefahren und überdesignt und interessant und das kann man schon machen. Allerdings, dass keine, ja, diese Frau, über die wir gerade sprachen, wenn sie rennt, nimmt sie die Arme nach hinten wie bei Naruto. Das ist so bescheuert. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Lehnt sich nach vorn, hält die Arme steif nach hinten und sprintet dann. Mit High Heels.
Ja, was so laufen sie ist in Japan? So rennt man da. Das kriegst du da so beigebracht.
Nein,
das siehst du überall.
Das sieht man nicht.
Du hast doch keine Medien aus der Ecke gesehen. Die laufen da alle so. Selbst auf offener Straße. Als du in Japan warst, hast du jetzt mal hingeguckt. Aber du musstest ja irgendwo dich da hier durch die Berge führen lassen.
wo ich gerade von dem Crescendo der Musik hatte zu dem Bosskampf. Die Musik ist gut. Die Musik ist teilweise sogar richtig gut. Es gibt immer wieder mal Gesang. Das wirkt so ein bisschen opernmäßig, so ein bisschen, oder so ein bisschen getragen, in einer Sprache, wo mir nicht ganz klar ist, ob das Italienisch oder Japanisch ist, aber es hat definitiv einen gewissen Ohrwurmfaktor und gehört sicherlich mit zu den Highlights des Spiels. Echt fein. Hat einen absoluten Wiedererkennungswert. Also ich erkenne jetzt Nier-Musik, das kann ich dir versprechen. Und ist echt eins der Highlights des Spiels. Und auch echt gute Sprecher, die wohl auch ihre Sprechrollen alle neu eingesprochen haben für diese HD-Version.
Sehr schick. Gab es entsprechend auch viele schöne kleine intellektuelle Anspielungen an Philosophen, bildende Künste und so?
Nicht so hart wie wohl in Automata. Es ist durchaus schon manchmal ein bisschen clever, manchmal ein bisschen, aber nee, nicht. Ich habe das Gefühl, ein Rolling gespielt zu haben von etwas, was nachher mit Nier Automata dann eben so einen richtigen größeren Ruhm erfahren würde. Ich habe das Gefühl, Automata hat Nier viel bekannter gemacht als das Original damals, wo es wirklich eher so diese gefühlt kleine Fangruppe gab, von den Leuten, die sich da halt durchgearbeitet haben und dann auch zu Recht von der Struktur und der Subversion dieses Spiels geflasht waren. Weil es ist halt was anderes, als man erwartet. Und man spielt's einmal durch und hat noch lange nicht begriffen, was man da eigentlich gespielt hat und erst in mehrfachen Durchspielen erklärt sich das Spiel dann eben selbst und die Tragweite wird dir bewusst und das ist schon cool und das ist relativ einzigartig. Daumen hoch dafür, aber das haben damals, glaube ich, nicht so viele gemacht wie dann bei Automata. Die hatten ja auch noch als Co-Entwickler Platinum Games dabei und auch schon deshalb, glaube ich, ein viel größeres Interesse bei einem großen Publikum.
Ja, vor allem, sie hatten Unterstützung fürs Kampfsystem.
Ja,
das ist vielleicht der wertvollere Effekt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, Platinum Games, das ist jetzt hier der Marketing-Booster.
Ach Gott, gut, auch wieder, das ist auch noch nischig, ne?
Ja. Würde ich schon so sehen wollen. Ja, schön. Aber das heißt also, eigentlich, das klingt alles schon ziemlich geil. Das Gameplay muss schon dann aber ziemlich sein, dass du da trotzdem ausgestiegen bist.
Ich habe vielleicht auch einfach gerade keinen Bock drauf. Es ist nicht ganz so mein Geschmack. Ich wünschte, ich hätte das jetzt gespielt. Ich wünschte, es wäre einfach im Winter rausgekommen, ja? Wenn es regnet, wenn es kalt ist oder zu einem richtig harten Lockdown. Aber aktuell scheint die Sonne. Endlich ist der Sommer schrägstrich, ist der Frühling so richtig da, der Sommer beginnt und ich muss mich echt zwingen, das weiterzuspielen, weil es einfach, mich interessieren gerade andere Dinge. Und auch der Grundton des Spiels, der ist so ein bisschen schon sehr tragisch und auch ein bisschen depressiv. Das ist nicht so ganz meins. Ich wünschte halt, ich hätte das zu einem anderen Zeitpunkt gespielt, vielleicht damals 2010 oder halt jetzt irgendwie nicht jetzt. Und dennoch, ich weiß nicht, ob ich die Idee, das Durchhaltevermögen hätte. Ich habe nicht mehr so viel Geduld mit Spielen wie früher. Und es ist dennoch interessant, gerade wie ich eingangs gesagt habe, als Anschauungsobjekt, warum stehen die Leute so auf Yoko Taro? Was ist der Hype dahinter? Ich verstehe das jetzt. Und mich auch durchzuarbeiten, durch die Bedeutung des Spiels, durch die Story mal so richtig aufgedröselt zu haben, mit langen Texten, die Leute drüber geschrieben haben und Erklärungen und Diskussionen, das ist absolut faszinierend. Also das Konstrukt, was der Designer dahingestellt hat, ist eben auch mal hart ambitioniert und wirklich einzigartig, gerade für ein Spiel eben damals im Jahr 2010. Das ist der Hammer. Mich nervt es wirklich am meisten, dass ich das verpasst habe, aber in seiner aktuellen Remaster-Form ist es halt nicht die perfekte Möglichkeit, es nachzuholen, weil es immer noch genügend Altlasten hat, weil es immer noch so im Vergleich wohl, also gerade Kampfsystem und das Pacing der ersten 8 Stunden so seine Design-Schwächen hat, die es einfach noch weiter mitträgt. Es ist dann doch eher so eine intellektuelle Beschäftigung für mich als der hundertprozentige Spielspaß. Aber ich bin froh, jetzt endlich besser zu verstehen, was die Leute alle an Nier hatten. Und ich verstehe jetzt so ein bisschen, ja, den Hype darum. Und da bin ich froh.
Jut. Dann, weiß nicht, dann machen wir jetzt noch als Spoiler, das wird mich ja schon interessieren, was ist denn jetzt so herzzerreißend an dem Ding? Also die Leute sind jetzt, ja, sie sind jetzt vorgewarnt. Ich wiederhole das auch nochmal, damit alle in aller Ruhe zur Stopptaste oder zum Vorspul oder
und überspringen. Wer auch Interesse daran hat, der sollte das auch ungespoilert spielen, dann kann es am besten wirken. Für die Spoiler machen dann schon viele Überraschungen komplett kaputt.
Ja, gut. So, und jetzt ist, glaube ich, wirklich genügend Karenzzeit eingeräumt. Und jetzt, bitte, Herr Stange, ja, was ist es da, was die Tränendrüse sprudeln lässt?
Naja, die Erklärung ist mal so typisch Japan-Science-Fiction bescheuert. Weil eine Alien-Entität, irgendetwas Außerirdisches, Extradimensionales, die Erde komplett bedroht, in Form einer Krankheit, in Form von irgendwelchen Nanopartikeln. Das hat mit dem Ende von Drakengard 3 zu tun. Ich habe es nicht ganz verstanden, ist aber auch egal. Hat die Menschheit ein Programm geschaffen, um Körper und Seele voneinander zu trennen. Ja? Replikant heißen dann praktisch die seelenlosen Körper und die Gestalts, das sind die Seelen, die sie irgendwann wieder bewohnen werden, wenn der ganze Spaß vorbei ist. Das Problem ist, mit dem niemand rechnete, diese Replikanten, diese seelenlosen Hüllen haben ihre eigenen Seelen entwickelt, ihre eigenen Träume, ihre eigenen Absichten, ihr eigenes Wesen. Und wir spielen dann letztendlich im Hauptspiel mit unserer Spielfigur sozusagen den Replikant von diesem Typen, den wir im Prolog gespielt haben. Ja? Und die ganze Welt, die wir innewohnen, ist praktisch ein Stück weit bloß ein Backup. Ein Backup, das eigentlich nur irgendwann wiederhergestellt werden soll. Und in der Mitte des Spiels kommt es zum Konflikt zwischen Grimoire Weiss, unserem Zauberbuch, das mit uns mitfliegt, und dem Grimoire Noir, dem bösen Zauberbuch, das der Schattenlord bei sich trägt, der in Wirklichkeit praktisch die Gestalt, ja, praktisch die Seele unserer Spielfigur ist. Das sind praktisch zwei polare Gegenteile. Und die könnten in dem Moment eigentlich alles wieder gut machen, aber sie tun es nicht. Und damit ist das Schicksal in der Mitte des Spiels bereits, in der Mitte des ersten Durchgangs, man weiß es nur noch nicht, ist das Schicksal der Welt besiegelt. Das kann kein gutes Ende nehmen. Die Replikanten sind dazu verdonnert, dass ihre Existenz irgendwann schief geht, dass sie zwangsläufig an dieser Krankheit erkranken werden und sterben, weil das alles nicht vorgesehen ist. Und im zweiten Durchspielen beispielsweise kriegt man dann die Gegner mit, merkt, dass alle Shades, diese Shade-Monster in Wirklichkeit halt Gestalten und damit Seelen sind, echte Menschen. Man ringt die ganze Zeit Menschen um, die umeinander weinen, die die das alles gar nicht wollen, die nicht verstehen, warum sie hier weggemetzelt werden. Die wollen doch einfach bloß ihren Platz haben. Die wollen doch auch einfach nur leben. Und genauso kriegt man dann im zweiten Ende mit, wie der böse Gegenspieler halt völlig verständnislos ist, warum das alles so passiert, warum so viel Gewalt ist. Und er betrauert das alles und flüchtet sich in Erinnerung an damals mit seiner Schwester zusammen. Und das ist alles schon ziemlich hoffnungslos und tragisch. Und da gibt's Enden C und D, wo das dann alles noch weiter tragisch ist und man zwischen den Leben von verschiedenen Spielcharakteren entscheiden muss. Beide können es nicht überleben und dann kann man entweder eine, diese keine, umbringen, weil sie einfach zu sehr von ihrer Krankheit befallen ist, sich dann praktisch in ein Monster verwandelt, oder man kann sich selbst opfern. Und dann sagt das Spiel dir aber, das heißt aber, das ist für dich vorbei. Ja? Dann löschen wir deinen Spielstand. Und es gibt dir viele Warnungen und dann tust du das und dann wird dein Spielstand gelöscht. Dann geht das Bildschirm für Bildschirm durch dein Inventar und deine Anzeigen und löscht alles. Löscht all die Schlüsselfragmente, die du gesammelt hast, löscht all die Worte, löscht all die Items, bis zum Schluss dann dein Spielstand gelöscht ist. Und du kannst auch keinen Spielstand mehr mit diesem Namen anlegen, was ich von der, und damit hat damals das Originalspiel geendet, mehr gab's nicht. Und das finde ich eigentlich schon total geil. Es ist eine ausweglose Situation. Das Kind ist in den Brunnen gefallen, in der Mitte des Spiels, du weißt es bloß noch nicht. Du kämpfst einen sinnlosen Kampf, du erzeugst damit nur Leid, nichts kann wirklich gelöst werden. Es ist alles so düster, so deprimierend und tragisch. Und eine der Möglichkeiten, die das Spiel dir anbietet, die auch so absolut geil Meta ist, ist halt, es einfach zu lassen, das Spiel zu löschen, deinen Spielstand komplett zu tilgen und wegzugehen, ne? Dem Spiel den Rücken zuzuwenden. Und das Spiel sagt ja dann eben, dass dann keine weiterleben kann, glücklich, aber du kannst es nicht sehen. Fantastisch. Und jetzt gibt's als DLC halt noch, oder nicht als DLC, als neues Ende in dieser HD-Version eben noch ein Fanservice-Ende, ein versöhnliches Ende, ein hoffnungsfrohes Ende, eins, das vielleicht sogar so die bittere Pille ein bisschen süßer macht.
Okay, das ist aber eigentlich alles ziemlich cooler Shit.
Ist es, genau, das ist eben der Punkt, wo ich mir dachte, wie geil, warum ist die Darreichungsform dann halt nicht so super, aber ja, ne?
Das ist schon. Ich hatte damals bei Nier Automata, da hatte ich im Vorfeld auch irgendwie gelesen, dass da der Yoko Taro ja in seinem Werk thematisiert hätte, dass Spiele so verliebt sind in Konflikt und Mord und Totschlag und so weiter. Und das verstehe ich jetzt auch besser, weil das in Nier Automata, wenn ich damals gedacht, ja, okay, verstehe ich schon, aber das ist ja hier eigentlich, das bezog sich wahrscheinlich vor allem dann eben auf dieses Spiel, weil hier passt es natürlich dann wie die Faust aufs Auge.
Und das ist halt geil, das ist subversiv, das spielt komplett mit Genre-Konventionen und mit diesem klassischen Heldenreise, die du ja in dem Spiel durchmachst. Das ist exakt die Heldenreise, bloß dass du halt kein Held bist, sondern eigentlich alles kaputt machst. Den Backup-Plan für die Menschheit mit den Füßen trittst und sowohl die Zukunft für die Gestalt als auch für die Replikanten zum Untergang.
Ja, da ist natürlich dann auch so ein bisschen jetzt, sagen wir mal, dieser, du musst es halt nochmal spielen, knifflig, ja. Ne? Das wird ja erst natürlich dadurch, dass du jetzt das, was du vorher erlebt hast, dass das rekontextualisiert wird, das ist natürlich schon
Das nice. Gibt's ja wohl auch in Automata, dass man eben dann bei einem weiteren Durchspielen den Begleiter spielt und in seiner Position eben mitbekommt, dass er vielleicht auch eine andere Meinung hat, aber die gar nicht so richtig sagen darf und sowas. Und das, die dann eben sozusagen das erste Gameplay rekontextualisiert. Ist ja, das genau. Da ähnlich wirkmächtig?
Also das war auch cool. Ich glaube nicht auf dem Level, nicht so tragisch oder sowas. Es war ja auch hinterher wurde dann spielst du ja auch nochmal einen von diesen eher Nebencharakteren, die hatten alle so komische Zeichenabfolgen, ne? So 1A, 2B und dann am Schluss 4A oder was auch immer, wie man da gespielt hat. Und das war immer so jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive sozusagen auf die Ereignisse oder diese Welt geblickt oder vielleicht sogar ein bisschen nochmal die Handlung plötzlich doch noch ein bisschen fortgesetzt und oder Nebenhandlungen auf einmal durch auserzählt, die vorher hast du das gar nicht mitgekriegt. Aber das ist natürlich hier nochmal was anderes. Das ist ja so ein bisschen wie diese Skyrim-Quest, wo du denkst, du verteidigst dich gegen Orks und in Wirklichkeit stehst unter Drogen und hast ein Dorf abgeschlachtet.
Ja, so ein bisschen. Also, ist zwar ein bisschen abstrakter, aber so ist es schon ungefähr. Ich kann nur nicht genau sagen, weswegen das auch bloß eine Viertelstunde ist, weil ich das halt nicht mehrmals durchgespielt habe, wie gut das Spiel selber erzählt. Das sind dann Sachen, die ich dann, indem ich mir die verschiedenen Enden angeschaut habe und auch ein paar Essays über das Spiel gelesen habe, die mir dadurch richtig klar geworden sind, wo ich aber nicht wirklich sagen kann, wie gut das Spiel darin ist, das sich da selbst zu erklären. Und ich kann leider dann auch dadurch, und da habe ich mich schon ein bisschen um den Spielspaß betrogen, aber ich wollte halt nicht mehr. Das habe ich mir vorweggenommen, gerade dieses zweite Mal das zu erleben mit der Rekontextualisierung, dass man eben die Gegner versteht und auch plötzlich andere Perspektiven bekommt auf das, was man da tut. Habe ich mir konkret den Brainfuck vorweggenommen.
Ja, aber das ist aber das alte Ding mit, in der zweiten Season wird's richtig gut.
Ja, ne? Genau. So, und ich ertrage es nicht, durch Staffel 1 durchzuschauen.
Ja, genau. Ne? Also dieses Ding, wo man sagt so, ja, ab da wird's dann super, wo man sich denkt so, ich habe aber trotzdem keine Lust, mich jetzt hier durch eine Season 8 Folgen Langeweile durchzuquälen, um dann mit dem guten Teil weitermachen zu können. Und umgekehrt, ich mag aber auch nicht den guten direkt damit anfangen, weil ich möchte ja schon das Fundament gegossen haben. Und ja, mein Gott, also das gibt's halt.
Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt super neugierig oder informiert darüber, was Yoko Taro wohl so bekannt macht. Also ich habe Nier Automata aus der Ferne mal mitbekommen. Mir ist klar, dass das wohl aus mehreren Perspektiven erzählt wird, weswegen man es mehrmals durchspielen muss. Ihr hattet ja auch den Podcast drüber, den habe ich nicht gehört, aber ich habe rings um das Spiel herum halt schon mitbekommen, dass es sehr positiv empfangen wurde und dass es eben der Clou daran sei, es mehrmals durchzuspielen, um die komplette Story zu erfahren. Wo ich jetzt rausgefunden habe, das war mir eben auch nicht klar, dass Nier das ja bereits gemacht hat, das Original Nier. Das Nier Replikant. Und jetzt frage ich mich, ja, ist Yoko Taro der nächste M. Night Shyamalan der Spieleentwicklung? Ja? Wird sein nächstes Spiel den Kniff haben, dass man es mehrmals durchspielen muss? Und werden wir dann alle sagen, was, schon wieder? Buh!
Vielleicht wird er ja auch einfach immer besser.
Vielleicht wird er immer besser.
Also im Gegensatz zu.
Weil ich persönlich mochte The Happening.
Nein,
und auch The Lady in the Water hatte ich echt, dem hatte ich Spaß an dem Film.
Lady in the Water kann ich immerhin noch verstehen, weil das manchmal sehr atmosphärisch sein kann. Das
ist ein Märchen.
Das aber
ist
wenn anderes, du mir sagst,
ein dummes, kleines Märchen.
The Happening finde ich ist ein guter Film, nee. Du hast bestimmt viel gelacht zwischendrin. Ja, wenn Marky Mark sehr skeptisch und prüfend seine Pflanze anschaut oder sonst irgendwas. Aber, und auch, weiß ich nicht, ich kann auch glauben, wenn man die erste Hälfte von The Village noch gut findet oder sowas, aber weiß ich nicht. Oder aber weißt du, weil irgendwo hört es dann auf. Es kommt keiner vorbei und sagt hier, Last Airbender, tippitoppi, gib mir 5.
Oh Gott, verstehe. Nee, den habe ich aber, der fehlt mir noch, der soll auch legendär schlecht sein. Aber ach, ich bin jetzt wirklich gespannt darauf, weil was ich jetzt mochte, wirklich ist diese Kreativität. Auch wenn das nicht unbedingt mochte, manchmal hat sie mich auch genervt, dieser Drang des Spiels, mal ja ein bisschen was anderes zu machen. Komm hier, komm, wir wechseln mal die Perspektive. Komm, jetzt musst du Kisten schieben. Komm, jetzt hier, wir machen einen auf Resident Evil. Das ist etwas, das hat damals sicher besser funktioniert, weil heute machen das viele Spiele, auch gerade im Indie-Bereich ist es so ein bisschen vierte Wall brechen oder irgendwie vierte Wand brechen oder eben Bezüge zu anderen Spielen bringen, ein beliebtes Stilmittel. Und jetzt bin ich echt gespannt, was Yoko Taro noch so einfällt.
Ja, aber so auch gerade, also dass sie wirklich inszenatorisch da so sich wandeln oder sowas ist immer noch selten. Mhm. Also die Kreativität war auch schon das, was bei Automata geil war. Und das Kampfsystem war, ja, okay, so in meiner Erinnerung. Aber das war schon spielerisch auch jetzt nicht der große Wurf, sondern es war vor allem eben dieses Ding mit, oh, cool, da hat er sich was Geiles ausgedacht, Art-Design ist toll, schöne Referenzen, auch welche, die man nicht an jeder Ecke sieht, so Romeo und Julia und so weiter und so fort. Und atmosphärisch, Worldbuilding interessant, ja, solche kleinen Sachen wie das, du spielst ja quasi so Androiden und dann waren halt Upgrades, waren halt wirklich so Chipsets und war halt auch zum Beispiel das HUD in dem Spiel, war halt einfach ein Chip, den du drin hattest, konntest du rausnehmen, wenn du den Slot für was anderes brauchen wolltest, hast halt kein HUD mehr. Und solche Sachen.
Ja, ich habe diese eine Todesszene bei YouTube gesehen, wenn man seinen zentralen Chip.
Ja, wenn du deine CPU ausbaust, dann stirbst du einfach, genau.
Das ist schon ganz nett. Solche Kreativität finde ich geil. Ich würde mir fast wünschen, er würde aufhören mit dieser Nier-Franchise, weil ich habe das Gefühl, um die wirklich ganz auszukosten, muss man halt wirklich drinstecken in diesen ganzen verschiedenen Bezügen, in dem, was aus der Welt passiert ist, als irgendwie ein Riese und ein Drache am Ende von Drakengard in Tokio miteinander kämpften und dann was dann dieser Weltrettungsplan, der dann eben in Nier aufbereitet wird, bis hin zu den Androiden in Nier Automata, die ja auch irgendwie ihre Wurzeln da haben. Ja,
aber das ist eigenständig genug. Also du sitzt bei Automata, saßt du nicht da und hast gedacht, so, ich verstehe nix, was geht hier vor und so. Die haben mit den, handlungsmäßig hat das mit dem, was du erzählst, auch eigentlich so gut wie nichts mehr mehr am Hut. Okay, die spielen halt in der gleichen Welt. Mhm. Das ist aber alles, was du so beschreibst, das ist dann halt so Dark Soul-Level-Shit. Weißt du, wo halt verstehe, die richtigen Enthusiasten hingehen und sich zusammenklamüsern, was da irgendwelche Zusammenhänge oder so noch hergeben. Aber für denjenigen, der jetzt einfach nur das Spiel spielen will, also zumindest jetzt bei Automata, das hätte auch das erste Spiel einer Reihe sein können. Ach, das hättest du nicht gemerkt.
Dann bin ich aber froh, weil dann habe ich sicherlich, wenn dann irgendwie Yoko Taro noch mal Neues macht, weniger Hemmung, das auszuprobieren, weil bin jetzt definitiv neugierig geworden und hoffe dann einfach, dass wenn er mal wieder was macht, dass es sich ein bisschen zeitgemäßer spielt. Und ich denke, das wird es, weil die Spielerei, ich habe das Gefühl, die hat ein bisschen Rückenwind und genießt ein gewisses Interesse und da gibt's vielleicht auch ein bisschen Geld von Square Enix und ein bisschen Beratung, so ein bisschen, ne, einen guten Producer, der nicht bloß auf das Checkbuch schaut, sondern auch ein bisschen hilft, das Gameplay festzuzurren für ein eventuelles Nier 3. Das wäre doch mal ganz cool.
Das wäre zu hoffen, dass sie, also ich meine, braucht vor allem, was auch immer das ist, ein Systems Designer oder so, ne? Also halt irgendjemand, der sagt, so komm mal her, kümmert du dich mal um Story und so, ich mach mal Gameplay. Das wäre gut, glaube ich. ja. Oder irgendjemand, der es schon mitgebracht hat, am besten vielleicht. Weißt du, so bei From Software vorbeischauen und die sagen so, guck mal, hier haben wir alles schon. Jetzt sagst du uns nur noch, was wir da drauf bauen.
Stimmt, eigentlich das Grundgerüst der From Software Rollenspiele würde für ihn auch ganz gut packen. Und vielleicht ist es zu starr für Yoko Taro. Der würde dann vielleicht, was ist mit der Top-Down-Sequenz? Was ist mit dem Rail-Shooter, den ich vorhabe?
Ja, das kann natürlich sofort sein, dass so die Dark Souls-Engine sofort explodiert, wenn du von ihr irgendwas anderes verlangst.
Das kann echt gut sein.
Du willst was? Nein.
Das ist ja wie das Drama, was bei EA sich intern in den letzten 10 Jahren durchgeführt hat, nachdem der Konzern seinen Studios die Heilsnachricht verkündet hat, dass wir jetzt alle nur noch Frostbite nutzen, die Battlefield Engine. Und die armen Schweine bei BioWare rausgefunden haben, aber damit das Rollenspiel herstellen, ganz schön schwierig. Und die Leute bei BlackRock Studios haben damit das Rennspiel machen, ganz schön schwierig.
Ja, ist schon möglich. Nun denn. Ja dann, also dann hätte ich gesagt, sind wir durch. Ja.
Also liebe Leute, sorry, dass es keine ausführliche Rezension des Spiels geben wird. Sorry, dass ich es nicht durchgehalten habe und dann am Ende gecheatet und die Wikipedia-Beiträge, die Fan-Zusammenfassung und Co. durchgelesen habe. Aber hey, auch wenn jetzt einigen von gerade den Yoko Taro-Fans das Messer in der Hosentasche ausging, ja, und bereits hier wütende Mobs auf dem Weg zu mir sind, wegen des Sacrilegs, freut euch doch wenigstens, dass ich ein Stück weit begriffen habe, was der Hype darum was den Hype ausmacht, warum die Leute Yoko Taro so hochheben und ich verstehe es auch. Ich kann es nicht ganz nachempfinden, ne? Ich kann es nicht schmecken, aber ich kann es verstehen und das ist euch dann vielleicht doch ein kleiner Trost. Und vielleicht war es für die anderen, die hoffentlich diesen Spoiler-Teil jetzt gar nicht hören, ja auch interessant und sie spielen rein. Was für eine seltsame Aussage. Ich muss dringend aufhören mit diesem Podcast. Leute, wir hören uns bei der nächsten Folge. Das wird dann hoffentlich ein normaleres Spiel. Bis dahin.